Ja, guten Morgen auch meinerseits, für die, die ich noch nicht gesehen habe. Ich freue mich für jeden, der hier heute hingekommen ist, auch wenn jetzt die Urlaubszeit ist und ja, viele verreist sind. Aber die gehört auch dazu, die Erholungsphase im Leben, und die ist auch wichtig. Und ich habe mir über ein Thema Gedanken gemacht in der letzten Zeit, und das hat mich auch sehr bewegt, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe, ja, was ist denn jetzt eigentlich zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt eigentlich so alles passiert? Das ist ja eine interessante Zeit gewesen. Ja, eine sehr außergewöhnliche Zeit, vor allem für die Jünger. Und was ist da eigentlich so alles passiert? Und da gingen so meine Gedanken. Ja, 50 Tage später, wissen wir, kam ja der Heilige Geist. Ja, Pfingsten, Pentekoste bedeutet 50 Tage nach der Auferstehung. Und dann kam ich einfach auf dieses Thema und habe eine Überschrift gesetzt, die ist vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht wiederhole ich die auch noch einmal. Nicht das Sehen macht gläubig, sondern der Glaube macht sehend. Ja, und das ist ein ganz interessantes Thema für mich jetzt gewesen. Und der Heilige Geist hat mich da auf jeden Fall geführt. Und der hat mir auch einiges gezeigt und mir wurde auch einiges wichtig. Und das möchte ich heute auch weitergeben und mitteilen. Ja, und irgendwie, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir Thomas ins Visier gekommen. Thomas, von dem man eigentlich nicht so viel hört, wird da eine Begebenheit beschrieben, die mir sehr interessant schien. Er mit seinen sehr praktischen und logischen Fragen kommt zu Jesus, die sehr vielen Menschen oder sehr vielen Christen weiterhelfen im Leben. Vor allem seine ehrlichen Fragen und seine Aussagen, die bis heute ein großer Segen sind für uns Menschen. Ja, Thomas hat ja so dieses Klischee, oder viele sagen ja, Thomas der Zweifler, ja, oder der ungläubige Thomas. Wir haben mal Namen gesucht für unser Kind mal früher und haben nach den Bedeutungen geguckt, und da ist mir es auch sofort aufgefallen, dass bei Thomas steht einfach der Ungläubige oder der Zweifler. Ja, dann dachte ich nur so, ey, wer nennt denn sein Kind so? Ja, so im ersten Moment. Ja, nach dieser Aussage so, da habe ich auch nur so gedacht, das kann doch nicht sein, ja, auch wenn mein Schwager jetzt so hier sitzt und heißt. Aber ja, schön, dass du dabei bist. Kaum ein Apostel hatte so einen negativen Ruf wie jetzt Thomas. Ja, sein eigentlicher Beiname wird ja immer der Zwilling genannt in der Bibel. Aber man weiß sehr wenig eigentlich über Thomas. Generell erfahren wir in der Bibel recht wenig über diesen Mann, der zu den 12 Jüngern Jesu gehört. Wir wissen, wann und wo er zum Jünger berufen wurde. Darüber steht nicht viel. Noch wie sein familiärer oder sein beruflicher Hintergrund ist, wird auch nicht erwähnt. Bei Matthäus, Markus, Lukas ist sein Name lediglich Teil von Aufzählungen, wird immer wieder erwähnt. Johannes ist der Einzige, der überhaupt Näheres von Thomas berichtet. Wörtlich überliefert uns Johannes lediglich 4 Aussagen von Thomas, also eigentlich nicht viel, ziemlich wenig. Aber ich glaube, die haben das echt in sich, und deswegen ist das total interessant. Und ich möchte die erste Stelle lesen in Johannes 11, 1 bis 6. Nein, Entschuldigung. Johannes 11, 16. Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Und das ist eine ganz interessante Begebenheit. Wenn wir die von Anfang lesen, da ist ja vom Tod vom Lazarus die Rede, ja, wo er dann gestorben ist. Jesus hält sich auf, er kriegt die Nachricht, Lazarus ist schwer krank und er bleibt trotzdem 2 Tage da. Und obwohl die Jünger ihn oder viele Schriftgelehrten und Pharisäer ihn da steinigen wollten, die Juden, hat er sich doch nachher entschieden, den Weg zurückzugehen. Ja, und Thomas sagt ja eine ganz interessante Aussage. Er hat keine Angst. Er geht mit Vollkraft voraus. Er sagt, wir wollen mitgehen. Er sagt nicht, ich gehe mit, Herr. Auch wenn es jetzt gefährlich ist, dass wir jetzt hier vielleicht gesteinigt werden können, er sagt in Wir-Form, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben sogar. Ja, Jesus ist gerade erst nach der Steinigung, wo er da geflohen ist, und das aufgebrachte Volk in Judäa entgangen. Als er vom Tod des Lazarus erfährt, mit einer Rückreise würde er sich in Todesgefahr begeben, so wie ich das auch eben gesagt habe. Kein Problem für Thomas, er ist bereit, mit ihm zu gehen und mit ihm zu sterben. Ein treuer Mann mit einer Vorliebe für klare Entscheidungen. Jesus sein Herr, also folgt er nach, ohne Kompromisse. Seine Aussage klingt so klar und direkt, dass man den Eindruck bekommt, Thomas habe nicht mal mit einer Wimper gezuckt. Für ihn ist es eine klare Sache, er geht mit. Und hier spricht er das ganz mutig aus, in einer Wir-Form. Die zweite Stelle finden wir in Johannes 14, 5. Und da möchte ich den Text lesen von 14, 1 bis 7. Und da sagt Jesus, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn das alles bereit ist, werde ich kommen, um euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Und jetzt kommt die Frage von Thomas. Nein, Herr, wir wissen das nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Ich frage mich, wer von den Jüngern alles diese Antwort hatte oder das wusste. Thomas wieder kommt ganz mutig raus und sagt, nein, Herr, wir wissen nicht den Weg. Wie können wir den Weg wissen, den du gehst? Wir kennen diesen Weg nicht. Und dann sagt Jesus diese ganz bedeutende Antwort, die sehr viel ja, für uns heutzutage bedeutet, die so viel aussagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und mich faszinieren einfach diese Fragen von Thomas. Jesus erklärt seinen Jüngern bei seinem letzten Passamahl, dass er bald in seine Heimat zurückgehen wird, zu seinem Vater, um den Jüngern dort eine Wohnung vorzubereiten. Doch das ist zu viel für Thomas. Die Vorstellungskraft geht da zu Ende bei ihm. Er fragt Jesus, wie kommen wir dahin? Jesus antwortet ruhig und erklärt ihn, ich bin der Weg, folge mir nach. Thomas sucht nach Antworten. Er fragt viel. Er fragt ganz interessante Fragen. Und die nächste Frage, die gerade zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt passiert ist, eine Woche nach der Auferstehung, wo die Jünger dann alle zusammen sind, lesen wir in Johannes 20, 24 bis 31. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an, empfangt den Heiligen Geist. wen ihr die Sünde vergebt, wem ihr die Sünde vergebt, den sind sie auch vergeben. Wenn ihr sie nicht vergebt, den sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe seine Wunden von den Nägeln mit seinen Händen und berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle, hier und sehe dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und was sagt Thomas hier? Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und ich glaube, deswegen hat Thomas diesen Ruf bekommen, Thomas der Ungläubige, weil er hier nachfragt. Weil er einfach Jesus fragt, ich möchte erst die Hände in die Wunde legen, damit ich das erkenne und dass ich das sehe, weil anders glaubt er das nicht. Der äußert seine Frage hier ganz klar oder seine Zweifel äußert er ganz klar zu den Jüngern. Ich glaube euch nicht, erst wenn ich sehe. Wenn wir uns aber in den anderen Büchern sehen, jetzt zum Beispiel in Markus 16, 9 bis 14, wie Markus diese Situation beschreibt, nach der Auferstehung, und das hat mich, das war für mich halt, wie gesagt, neu. Markus 16, 9 bis 14. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden, heißt es hier, und erschien zuerst Maria und von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie gingen zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Hier sehen wir, sie ging zu den Jüngern und hat ihnen das gesagt, aber sie glaubten ihr nicht. Also ist nicht Thomas alleine, der hier nicht glaubt und der hier seine Zweifel hat. Danach erschien er in veränderter Gestalt 2 Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, und es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihn. Keiner glaubte den von den Jüngern. Hier geht es nicht nur um Thomas, der hier seine Zweifel hat. Aber komischerweise hat ausgerechnet er, weil er die Frage ganz ehrlich zum Herrn fragt, wird er heute als der Zweifelnde oder der Ungläubige hingestellt. Hier steht ganz klar, keiner von den Jüngern hat das geglaubt. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen, schreibt er dann hier. Oder im Lukas-Evangelium, da lesen wir das auch. Lukas-Evangelium 24, 10 bis 12, da lesen wir das auch. Lukas 24, bis 12. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war. Jetzt kommt Vers 8. Doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Also er hat das letztendlich auch nicht wirklich geglaubt. Er wollte das auch sehen, genauso auch wie Thomas. Er lief auch dahin zum Grab und wollte das sehen. Und wir sehen ganz klar, dass alle Evangelien sagen hier, dass die Jünger nicht geglaubt haben. Das war jetzt nicht Thomas da, der Ungläubige oder der Zweifler. Und was interessant ist, wo Jesus ihnen ganz persönlich dann antwortet, gesegnet sind die, die nicht sehen, sondern glauben, da erkennt er ihn und sagt, mein Herr und mein Gott. Er führt die erste Anbetung an Jesus Christus. Jesus reagiert auf Thomas Zweifel völlig unmenschlich. Er hält ihm weder eine Moralpredigt und ermahnt ihn, noch verurteilt er ihn. Er zeigt Thomas seine Hände und lässt ihn seine Wunde fühlen, in die der Speer bei der Kreuzigung gestoßen wurde. In diesem Moment realisiert Thomas, wer vor ihm steht, sein ganz persönlicher Herr und Gott. Er sagt, mein Herr und mein Gott, hat kein anderer Jünger zu ihm gesagt. Zumindest lesen wir das nicht. Thomas erkennt Jesus nicht nur als den erwarteten Messias, sondern als seinen persönlichen Retter. Thomas zweifelte, ja, so wie alle anderen Jüngern auch. Doch nachdem er von der Wahrheit überzeugt wurde, ist er Feuer und Flamme für den Herrn. Ich finde, der Jünger Thomas ist viel mehr als ein Zweifler. Er lehrt uns, dass wir mit frohen Herzen ganz unperfekte Nachfolger sein dürfen. Wir dürfen ehrliche Fragen stellen, wir dürfen ehrliche Fragen zu Gott kommen. Wie gesagt, alle Jünger waren skeptisch. Die haben das doch gesehen, dass Jesus gestorben war. Das ist doch etwas sehr Großes passiert. Sie sind alle enttäuscht. Keiner wusste mehr, was sie weitermachen sollten. Keiner hatte den Mut, etwas auszusprechen diesbezüglich über den Tod. Nur Thomas fragt ihn ganz direkt. Und Jesus weist Thomas liebevoll zurecht und sagt, gesegnet sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Jesus will uns mit dieser Aussage klar machen, jetzt mit anderen Worten gesagt, dass der Glaube nicht auf das Sichtbare reduziert werden darf. Und das passiert oft bei uns Menschen. Wir denken immer, wir müssen erstmal was sehen, so wie Thomas auch und alle anderen Jüngern auch. Petrus lief sofort zum Grab. Wir müssen etwas sehen, um etwas zu glauben. Aber wir müssen ganz klar wissen, dass der Glaube nicht auf das Sichtbare reduziert werden darf. Und was für ein Segen ist diese Aussage, die Jesus zu Thomas dann ausspricht. Ich bin so froh, dass Thomas diese Frage gestellt hat. Und das gilt für uns Christen heute auch. Gesegnet sind die, die nicht sehen, sondern glauben. Was für eine Antwort, die so viele Millionen Menschen von ihr begleitet hat. Es gibt eine kleine Geschichte, die kennen vielleicht auch schon viele, von einem atheistischen Offizier und einem mutigen Soldaten. Der Offizier lässt seine Soldaten in eine Reihe auftreten und verkündet, was man nicht sieht, gibt es nicht. Dann fragte er, sieht jemand Gott? Die Truppe antwortete, nein. Der Offizier erklärte, man sieht ihn nicht, also gibt es ihn auch nicht. Plötzlich ruft einer der Soldaten, sieht jemand den Verstand von unserem Offizier? Die Truppe grölt, nein. Der Soldat dann weiter, merkt euch, was man nicht sieht, gibt es nicht. Gerade in der heutigen Zeit sollte man das doch eigentlich besser wissen. Man braucht nicht Elektriker zu sein, um den elektrischen Strom zu glauben. Spätestens, wenn man so ein Kabel gepackt hat, dann weiß man, dass da wirklich Strom ist, auch wenn man den nicht sieht. Sehen kann man nicht ihn, aber wohl jeder Mensch in der zivilisierten Welt glaubt an die Existenz der Energie. Man muss schon sehr naiv sein und um das nicht erkannt zu haben, alles, was man nicht sieht, dass es nicht existiert. Zum Beispiel die Luft, der Wind oder die Radioaktivität sieht man nicht, aber sie kann ganz großen Schaden anrichten und viele Menschen töten. Heutzutage durch verschiedene Messgeräte kann man das natürlich messen, aber sehen tut man das nicht. Aber wir wissen ganz genau, dass es die gibt. Es gibt Rundfunk, Fernsehrundfunk oder Radiorundfunk, eine Energie, eine Information, die man nicht sieht, die aber da ist, die kann wahrgenommen werden. Nur mit dem Einsatz entsprechender Geräte ist es möglich festzuhalten, dass es diese Energien gibt. Aber mit dem Auge sieht man das nicht. Das Johannesevangelium fängt mit den Worten an: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier ist von einem Wort die Rede, das eine schöpferische Energie besitzt. Merken wir etwas? Wir wissen, Strom, Radiowellen und so weiter nehmen wir nicht wahr, aber sie existieren und haben Energie und sogar Informationsgehalte. Auch die Erde entstand nicht durch den Zufall. Dass ein Urknall absoluter Wissenschaftler Unsinn ist, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Wo nichts ist, kann auch nichts knallen. Ist das Wissenschaft? Wer mit aller Gewalt eine Lehre, zum Beispiel Gott ist tot, verbreiten möchte oder Gott gibt es nicht, nur um sich selbst dadurch einzureden können, es gibt keinen Schöpfer, vor dem ich keine Rechenschaft schuldig bin, kann halt nicht anders als diese unsinnige Theorien verbreiten, wenn man das mit dem Auge nicht sieht, glaubt man das nicht. Und Jesus sagt hier zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das sagt er übrigens nicht nur zu Thomas, das sagt er zu allen Jüngern, weil die haben alle gezweifelt. Und das sagt er uns auch zu uns heute. Warum spricht hier Jesus von der Wichtigkeit zu glauben, ohne es zu sehen? Der Glaube setzt da ein, wo der Verstand endet, hat jemand mal gesagt. Und das ist ein sehr faszinierender Ausdruck, finde ich. Der Glaube setzt da ein, wo der Verstand endet. Denn der Glaube heißt nicht wissen, sondern etwas für wahr halten, das man nicht gesehen hat und für was man keinen Beweis hat. Der Glaube widerspricht nicht dem Verstand. Das sind ja oft, denken wir, diese zwei kämpfen gegeneinander. Der Glaube gegen den Verstand. Sondern der Glaube ist viel höher als unser Verstand je begreifen kann. In Johannes 6 ist eine ganz interessante Situation von der Speisung. Die Geschichte kennen wir ja alle. Und da ist ein längerer Abschnitt, Johannes 6, 22 bis 64. Und den möchte ich jetzt lesen. Und da beobachten wir einfach mal, wie die Menschen auf das reagieren, was sie mit ihren Augen sehen, wo alles schön und gut wird. Aber wo es anfängt, um Glauben zu gehen, wie viele einfach skeptisch werden. Johannes 6, 22. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, dass er mit seinen Jüngern zusammen herbeigekommen war, die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren, um ihn zurückzulassen. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie: Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte: Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um vergängliche Dinge, ihr solltet euch nicht um vergängliche Dinge wie Nahrung, nicht solche Sorgen machen. Stattdessen, was euch das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, mich gesandt. Und jetzt fängt er an zu erzählen, wo sie anfangen müssen zu glauben. Sie erwiderten: Was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte: Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten: Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Ja, zeige uns, wir wollen was sehen. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihre Wüstenwanderung Manna gegeben. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Sie reden jetzt hier von der irdischen Speise. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Jetzt sagt er was ganz Interessantes, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht um zu tun, was ich selbst will. Und das ist der Wille Gottes, dass ich euch allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass sie am letzten Tag auferwecke. Dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Da fingen die Leute an aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Also merken wir, wo es um die Speise ging oder wo er ihnen ein Wunder zeigen sollte, da waren die alle ganz Ohr. Jetzt sagt er ihnen, wer er ist, dass er Gottes Sohn ist und dass der Vater ihn gesandt hat, dann fangen die auf, und wo der Glaube gefragt wird, da fangen die auf einmal an zu sagen, ist das nicht Josefs Sohn? Und ist nicht Maria seine Mutter? Hier wird der Glaube gefragt und der Mensch, der fängt dann an, Probleme zu bekommen. Ich bin vom Himmel herabgekommen, aber Jesus erwiderte, empört euch nicht über das, was ich gesagt habe. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und Vers 60, daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten, deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Wir sehen, dass selbst die Jünger hier zweifeln. Also da sieht man auch, dass es total menschlich ist, wenn man etwas sieht vor Augen, dann ist es kein Problem. Man weiß, man hat das gesehen, man vertraut auf den Augen. Aber sobald es um den Glauben geht, da fängt das bei vielen an zu stottern. Ist das bei uns nicht auch so? Und ist nicht das Evangelium, das es immer wieder uns anspornt zum Glauben? Ist es nicht immer wieder durch Glauben, das ist nicht der rote Faden, der durch die Bibel geht, wo es um den Glauben geht? Wie viele Menschen wollen von uns heute Wunder sehen? Und dann würden die sagen, wenn ich jetzt ein Wunder sehen würde, dann würde ich glauben. Und ich weiß auch, wo ich jünger war, dann dachte ich nur so, wenn ich Jesus einmal sehen würde, dann würde ich glauben. Mittlerweile frage ich mich, würde ich wirklich glauben? Oder ist das nur, weil ich meinen Verstand damit befriedigen möchte, dass ich was gesehen habe? Würde mir das nicht genauso gehen wie den Jüngern und der Volksmenge? Ist nicht da, wo dieser Konflikt anfängt bei uns Menschen, wo wir was sehen, dann fangen wir an, erst dann zu glauben? Oder glauben wir an das, was wir nicht sehen? In Lukas Evangelium, da wo der reiche Mann den Lazarus bittet, dass er doch auf die Welt kommen würde, dass er von den Toten auferstehen würde, um das Evangelium seinen Brüdern zu bringen, da sagte er ja auch, dann würden die glauben. sagt der reiche Mann. Und was sagt Jesus da in dieser Geschichte? Dann sagt er, nein, sie haben Mose und die Propheten. Sie können an ihn glauben, sie tun das aber nicht. Und kurze Zeit später wissen wir, Jesus ist in den Totenreich gegangen und ist auferstanden. Und warum glauben wir Menschen nicht? Warum glauben viele Menschen an ihn nicht? Selbst das hat er getan. In Epheser 2, 8 bis 10 lesen wir Folgendes. Und das ist die Antwort darauf, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Also auf den Glauben kommt das an. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Hier sagt das auch ganz klar, dass wir nur durch den Glauben gerettet werden. Und das ist die frohe Botschaft. Glaubst du? Glaub ich? Und das ist die Frage, die wir heute mitnehmen wollen. Und ich hoffe, dass das unser Gebet ist, dass wir einen unerschütterlichen Glauben bekommen, dass Gott uns einen unerschütterlichen Glauben schenkt, auch wenn er geprüft wird, vielleicht durchs Feuer geht und wir durch Schwierigkeiten gehen müssen. Weil wir wissen, dass der Glaube eines Tages, dass wir den nicht mehr brauchen, weil wir vom Glauben zum Schauen kommen. Weil wir Jesus sehen werden, müssen wir im Himmel nicht mehr glauben. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen können. Und ich hoffe, dass wir durch diese Predigt oder durch dieses Wort angeregt werden, neu zu glauben. Nicht immer nur das, was wir vor Augen sehen möchten, dass wir daran festhalten, sondern über den Verstand hinaus, dass wir das glauben, was Jesus uns vermittelt hat durch sein Wort. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.